Willkommen bei Generation Gesundheit,
dem Podcast von Hashtag Gesundheit.
Wir sind
Frederike
und Timo
und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf
und erklären euch diese leicht und verdaulich.
Wir sprechen in der Corona-Krise mit Menschen aus unserem Alltag, der Politik oder der Wissenschaft.
Dabei wollen wir euch aufklären und unseren Heldinnen und Helden eine Stimme geben. Hey Frederike, wie geht's dir?
Hey Timo. Ja, ich habe jetzt erstmal, bevor ich die Frage beantworte, einen Witz für dich mitgebracht.
Schieß los.
So, pass auf. Zwei Hennen stehen vor einem Schaufenster und betrachten die bunten Ostereierbecher. Da sagt die eine, schicke Kinderwagen haben die hier. Das Lachen hat jetzt so lange gedauert.
Ja, es war ein bisschen zu, ich bin mehr so der Typ für plumpe Witz und für schwarzen Humor.
Okay.
Und
ja, das, ich hab dir ja gerade schon mal einen schwarzen Witz genannt.
Ja, den
genannt,
können den wir nicht im Podcast nehmen, nee. Der
nee,
ist
aber
nicht jugendfrei.
Ihr könnt, ja, ihr könnt euch, ja.
Das Thema
whatever,
Pflege ist aber jugendfrei,
geht,
oder?
Deine Überleitung ist the best.
Also ich stehe jeden Abend hier am Fenster und warte darauf, dass Leute klatschen, aber ich glaube, es klatscht halt niemand. Alle warten wahrscheinlich. Klatscht bei dir jemand?
Ja, stimmt. Nein.
Für die systemrelevanten Berufe klatscht niemand, schade.
Ja.
Ich habe einen Zeitartikel gesehen, eine Kolumne, vielleicht habt ihr die auch gelesen. Nennt sie nicht Helden, eine Kolumne von Alice Botha. Wir nennen in unserem Podcast-Intro ja die Menschen, die wir einladen, gerade zur Corona-Zeit auch Heldinnen und Helden. Wir sollen
ja,
sie aber
stimmt,
nicht Helden nennen, schreibt die gute Frau.
Ja, am Anfang, als wir das irgendwie vor 4 Wochen oder so gemacht haben, da fand ich es irgendwie cool. Und jetzt habe ich schon darüber nachgedacht, eigentlich müssten wir unser Intro mal wieder ändern. Weil irgendwie ist dieser Heldinnen- und Heldenspruch ein bisschen drüber langsam.
Aber das ist typisch deutsch. Erst systemrelevante Berufe als Helden bezeichnen und klatschen und dann 2 Wochen später zurückrudern und sagen, nee, das können wir doch nicht machen.
Naja, weil es wahrscheinlich auch einfach ein bisschen peinlich ist. So, wir sitzen hier zu Hause rum und sagen, ja, das sind unsere Heldinnen und Helden und immer schön klatschen und so. Aber da haben die ja nichts von.
Wie auch immer, wir haben es noch nicht geändert, haben aber mit einem, für uns ist er ein Held, gesprochen, Alexander Jorde.
Ja, richtig. Richtig, Alexander Jorde, der Dude, der durchs Fernsehen Fame geworden ist.
Genau, Alexander Jorde ist 2017 durch die ARD-Wahlarena bekannt geworden, vielen Leuten, als er noch in Ausbildung steckte zum Gesundheits- und Krankenpfleger und mittlerweile die Ausbildung beendet hat, unter anderem SPD-Mitglied geworden ist, nach wie vor in der Pflege arbeitet und auch sehr stark für die Pflege eintritt in der Öffentlichkeit.
Genau, und er hat damals 2017 mit Angela Merkel diskutiert zum Thema Missstände in der Pflege und ist seitdem eigentlich immer wieder in den Medien aktiv und ist daneben auch Hashtag Gesundheit-Mitglied. Und da haben wir uns doch gedacht, fragen wir ihn doch mal, ob er in unserem Podcast nicht ein bisschen was zur aktuellen Pflegesituation rund um Corona sagen mag, weil denn er ist Intensivpfleger.
Ja, und das Gespräch ging jetzt eine halbe Stunde. Wir hätten auch stundenlang mit ihm reden können. Das werdet ihr im Gespräch hören. Also es gibt einfach gerade in diesem Berufsbild Pflege 1000 Probleme, die es schon vor der Corona-Zeit einfach gab und jetzt gerade richtig deutlich werden. Und darüber haben wir mit ihm gesprochen, über viele andere Dinge mehr, was er vom Klatschen hält, was seine Kolleginnen und Kollegen vom Klatschen halten.
Na, und am Ende beantwortet er uns sogar die Frage, wie viel ist eine Pflegekraft wert?
Ja, seid gespannt.
Ja, seid gespannt, dann hören wir jetzt rein.
Hören wir rein, let's go.
Nachgefragt.
Hi Alexander, cool, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wo treffen wir dich gerade an? Wo bist du gerade?
Ich bin gerade zu Hause und im Prinzip bald auf dem Weg zur Arbeit.
Zur Arbeit bedeutet, du bist Pfleger. Was machst du gerade genau? Auf welcher Station arbeitest du?
Also ich arbeite als Gesundheits- und Krankenpfleger auf einer internistischen Intensivstation und das mache ich im Prinzip seit letztem Jahr, seitdem ich die Ausbildung beendet habe. Und aktuell, sage ich mal, liegt unser Schwerpunkt bei Covid-19-Patienten.
Okay, und wie ist die Situation da gerade?
Also ich würde sagen, bei uns ist es noch recht entspannt. Also wir haben, oder ich arbeite an einer Klinik, wo wir da jetzt versucht haben, so ein bisschen Platz zu schaffen, halt auch für diese Patienten. Und da haben wir auch noch Kapazitäten. Und bisher ist es auch so, dass wir auch noch ausreichend Schutzmaterialien und solche Sachen haben können, guten Personalschlüssel halten. Also bisher ist die Situation weitestgehend noch entspannt. Ich glaube, an anderen Kliniken ist es mittlerweile schon anders. Bei uns geht es aber tatsächlich noch.
Glaubst du, es bleibt so? Also du bist jetzt in der größeren Klinik, sagst du, und ihr habt genug Schutzmaterial. Ist es bei euch absehbar, dass es vielleicht irgendwann knapp werden könnte?
Ja, das lässt sich halt schwer einschätzen. Es kommt halt darauf an und es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Patienten man hat, die isoliert werden müssen. Und umso mehr Patienten man hat, umso mehr Schutzmaterialien werden natürlich auch verbraucht, umso mehr Masken, Hauben und Spitzkittel. Und ich glaube, das ist ja so eine Situation, die kann man als einzelne Klinik auch schwer einschätzen. Das hängt ja auch von der Lage auf dem Markt dann am Ende ab, wie viel Material da zur Verfügung steht, wer mehr bietet, wo es am Ende landet. Ich glaube, dass ja mittlerweile auch international wirklich ein Kampf um diese Mittel ausgebrochen ist. Da bin ich halt gespannt, wie das dann weitergeht und hoffe natürlich, dass wir nicht in die Situation kommen, dass wir da irgendwann einen Mangel haben und dann eben Entscheidungen treffen müssen, wie gestalten wir jetzt die Versorgung, können wir dann weiterhin alle Leute versorgen oder nicht. Ich hoffe, dass das nicht passieren wird und im Moment sieht es noch gut aus, aber wie gesagt, man kann das überhaupt nicht einschätzen, weil man weiß ja nicht, wie lange wird es gehen, wie viele Patienten werden kommen. Das ist ja im Prinzip alles noch offen.
Das eine ist jetzt das Schutzmaterial, das andere, was du schon ansprichst, die Triagierung. Also man kann schlecht abschätzen, wann wie viele Patienten vielleicht noch kommen. Dazu habe ich eine grundsätzliche Frage. Die Anzahl der Intensivbetten ist ja im europäischen Vergleich wirklich gut. In der Öffentlichkeit wird aber selten wahrgenommen, dass es ja nicht nur um die Betten geht, ne? Die fehlende oder knappe Ressource ist ja hier vor allem die menschliche. Wie siehst du
Ja,
das?
genau.
Sind wir als, also ich nehme das so wahr, dass wir genug Intensivbetten momentan haben und eigentlich die Krankenhäuser noch relativ gut aufgestellt sind, vor allem das, in dem du arbeitest. Hast du da schon Angst, dass es irgendwie an der Ressource in der Pflege zum Beispiel einfach dann mangelt in Zukunft?
Ja, klar, und das ist eben das Problem und das, ja, finde ich auch ein bisschen schwierig, gerade wenn man da auch im journalistischen Bereich guckt, finde ich, gehen viele nicht tief genug und hinterfragen manche Dinge auch gar nicht. Also da gibt es den Journalisten, die sagen, oh, wir haben jetzt so viele Betten aufgestockt in kurzer Zeit, wir haben die meisten Betten pro 100.000 Einwohner in Europa, wir haben ein exzellentes Gesundheitssystem und machen diese Aussage eben genau nur an dem Fakt fest, dass wir eben so viele Betten und Beatmungsgeräte haben. Aber das sagt natürlich was über die Struktur aus, aber nicht über die Versorgungsqualität, weil die hängt natürlich maßgeblich davon ab, wie viele Pflegefachpersonen, wie viele Ärztinnen und Ärzte habe ich, die eben mit was für eine Ausbildung auch auf eine bestimmte Anzahl von Patienten kommen. Und da liegt nämlich das Problem. Also wir haben ja kurzzeitig diese Personaluntergrenzen gehabt. Ich glaube, die haben jetzt ein Jahr circa gegolten. Die haben ja da schon dazu geführt, dass beispielsweise nachts die Untergrenze da lag auf den Intensivstationen, dass eine Pflegefachkraft maximal 3 bis 4 Patienten betreuen durfte, was ich schon sehr viel finde. Also bei 4 Patienten, wenn die von einer Person betreut werden, das ist schon eine ganze Menge auf einer Intensivstation, weil man sich auch immer bewusst machen muss, das sind ja in der Regel Menschen, die in akuter Lebensgefahr sind, also die jederzeit das Risiko bergen, dass man da intervenieren muss, um sozusagen auch das Leben des Menschen zu retten, weil die eben so schwer erkrankt sind. Und wenn ich dann 4 Patienten gleichzeitig betreue, dann steigt natürlich das Risiko, dass ich Veränderungen nicht schnell genug erkenne, nicht schnell genug eingreifen kann. Und jetzt muss man sich klar machen, dass diese Untergrenze auch noch aufgehoben ist. Das heißt, dass wir im Prinzip noch mehr Patienten
Ja,
betreuen
krass.
können. Und ich kenne Kliniken, da ist es so, dass die jetzt vor Aufhebung dieser Personaluntergrenzen teilweise wirklich fast die Hälfte der Intensivstationen bzw. der Betten auf der Intensivstation gesperrt hatten, weil sie eben diese Personaluntergrenzen nicht einhalten konnten. Und diese Betten, die gehen jetzt natürlich auch wieder alle auf, eben aufgrund dieser Covid-Situation, dass man sagt, wir müssen alle Betten freimachen, wenn das möglich ist. Und das heißt im Prinzip, dass da teilweise zumindest theoretisch die Pflegefachkräfte in dem Bereich doppelt so viele Patienten betreuen müssten. Das ist natürlich, also irgendwo ist natürlich auch eine menschliche Grenze erreicht von dem, was man leisten kann. Es ist vollkommen klar, dass dort ganz viele Leistungen, gerade im zwischenmenschlichen Bereich, im pflegerischen Bereich, dann vollkommen wegfallen. Also was Körperpflege und Ähnliches auch angeht, da geht es dann auch am Ende wahrscheinlich nur noch darum, wirklich diese lebenserhaltenden Maßnahmen durchzuführen, wie Blutentnahmen, Beatmungseinstellungen, Gabe von Medikamenten und dergleichen, weil man viel mehr dann in der Zeit auch gar nicht schafft. Und es kommen ja dann auch immer wieder neue Patienten auf die Station, die aufgenommen werden müssen, intubiert werden müssen. Viele werden in Bauchlage gedreht, was ja auch ein umfangreicheres Unterfangen ist und auch zeitaufwendig und personalaufwendig ist. Das schafft man ja nicht alleine. Da braucht man mindestens 2 Pflegekräfte, besser 3. Und einen Arzt oder eine Ärztin dafür. Das ist alles sehr aufwendig. Und das ist eigentlich auch gut, dass Intensivmedizin aufwendig ist, weil es eben so komplex ist. Aber wenn man eben kein Personal hat, was zur Verfügung steht, zumindest jetzt akut nicht, dann ist das natürlich problematisch.
Wie viel kannst du das einmal festmachen in der Zahl, wie viel Personal da genau fehlt?
Ich glaube, das ist schwierig zu beziffern im Intensivbereich. Also ich finde schon, dass grundsätzlich anzustreben wäre eine 1:1-Versorgung auf einer Intensivstation. Da sind wir natürlich meilenweit von entfernt. Deswegen wäre so das nächste Ziel eine 1:2-Versorgung. Aber selbst das können ja die wenigsten Krankenhäuser leisten. Deswegen, ich habe jetzt keine genaue Zahl in absoluten Zahlen, wie viele Pflegefachkräfte im Intensivbereich fehlen. Aber es ist schon eine ganz große Menge an Personen, die da fehlt. Und natürlich, das muss man ja auch so sehen, kann man jetzt beispielsweise fachweitergebildete Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die Fachweiterbildung Intensiv- und Anästhesiepflege haben, die jetzt beispielsweise im OP weniger eingesetzt werden, weil weniger operiert wird, die kann man zum Beispiel auch auf den Stationen einsetzen. Die haben ja in der Regel auf Intensivstationen in ihrer Fachweiterbildung gearbeitet. Die kann man natürlich erstmal hinzuziehen, aber das ist ja auch eine begrenzte Anzahl an Personen, die auch wieder erstmal eingearbeitet werden müssen. Und da müssen wir tatsächlich schauen, wie das dann in der Situation, wenn wir in die Situation kommen sollten, wie beispielsweise Italien oder Spanien, dann aussehen soll. Da wird dann eine Fachkraft deutlich mehr Patienten betreuen und viel mehr auch delegieren müssen.
An Fachkräfte kommt man jetzt schwierig, weil so eine Ausbildung dauert ja auch ein bisschen. Also man kann ja nicht einfach so ein Beatmungsgerät bedienen. Ist es aus deiner Sicht denn dann ein gangbarer Weg zu sagen, wir bezahlen Pflegekräften einen Bonus oder wir bezahlen grundsätzlich mehr Geld, damit Leute, die vielleicht mal in der Pflege gearbeitet haben und wieder zurückkommen wollen würden, aber eben das nicht machen wollen, weil es zu wenig Geld gibt, dass man denen einfach mehr
Ja.
Geld zahlt jetzt? Ja.
Ja, das ist ja eben auch genau der Punkt, weil wir ja einige auch sagen, ja, theoretisch müssten wir jetzt erstmal Fachkräfte ausbilden und das dauert ja ewig. Das stimmt natürlich. Aber wie du eben auch sagst, es gibt eine hohe Anzahl an Personen, die eben ausgeschieden sind aus dem Beruf, aus den unterschiedlichsten Gründen. Die durchschnittliche Gesamtverweildauer in dem Beruf liegt ja im Durchschnitt bei 7,5 Jahren. Das heißt, es gibt natürlich viele, die auch bis zur Rente im Beruf arbeiten. Dann gibt es aber auch sehr viele, die sehr früh aus dem Beruf ausscheiden. Und die haben natürlich schon mal in so einem Bereich teilweise gearbeitet. Die müsste man vielleicht auch erstmal wieder einarbeiten, aber die haben schon Grundkenntnisse, die haben Erfahrungen in dem Bereich. Das ist was anderes, als ob man jemanden dort einlernt oder jemanden was beibringt, der noch nie auf einer Intensivstation oder überhaupt auf einer Station in einem Krankenhaus gearbeitet hat. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dann gibt es auch diejenigen, die, sage ich mal, relativ jung, also schon Mitte 20 und darüber hinaus sowieso viel Arbeitszeit auch reduzieren, also wöchentliche Arbeitszeit. Es gibt viele, die 80, 70% arbeiten, einige, die 50% arbeiten und nicht jeder davon ist jetzt gerade in der Situation, dass er sich irgendwie um eine Familie oder irgendwas kümmern muss, sondern hat einfach aufgrund der Arbeitsbelastung die Zeit reduziert. Die Arbeitsbelastung wird natürlich weiterhin hoch sein, aber wenn man jetzt beispielsweise eine Zulage schafft, die stündlich gestaffelt ist, also dass man sagt, wenn ich mehr arbeite pro Woche, dann bekomme ich auch mehr Zulage, dann ist das natürlich ein Anreiz für diejenigen, mehr zu arbeiten und auch ein Anreiz für diejenigen, zurückzukommen. Das muss dann natürlich so ausgestaltet sein, dass sich das auch lohnt. Nicht wie jetzt beispielsweise in Berlin zu sagen, wir bekommen für
90
3 Monate
Cent.
monatlich 150 Euro, was dann umgerechnet 90 Cent die Stunde sind, das hätten sie sich dann tatsächlich auch vielleicht einfach sparen können. Oder auch so ein einmaliger Bonus von 500 Euro. Ja, ist okay, aber das setzt keinen Anreiz für irgendwen zurückzukommen und wird am Ende auch der Leistung nicht gerecht. Ja, das ist schwierig. Da finde ich, sollte man
Aber
einen
schon mal besser
anderen
als
Weg
gar
gehen
nichts,
und
oder?
ja, ja, vielleicht schon. Aber man muss sich halt fragen, was steckt dahinter? Und ich finde, das ist halt, für mich hat das was davon, wir geben euch jetzt mal einen ordentlichen Schulterklopfer, kriegt ihr mal 500 Euro auf die Hand.
Ja,
Und
voll.
gerade im Bereich der Altenpflege, wo vielerorts keine Tarifverträge vorhanden sind, wo wirklich richtig schlechte Löhne gezahlt werden, für die Leute ist das schon viel. Aber was mir da so ein bisschen auf die Nerven bei geht, ist, dass dann einige sich wieder unter Wert verkaufen, indem die sagen, oh, das ist ja so toll, vielen Dank. Ich meine, fragt mal jemanden, der bei VW am Band arbeitet, was der am Ende des Jahres manchmal für Boni bekommen hat, wenn VW ein gutes Jahr hatte. Natürlich sind die jetzt größtenteils in Kurzarbeit, das muss man auch sehen, da sind wir natürlich in einer anderen Situation. Aber dafür, dass wir jetzt noch mal so viel mehr leisten werden oder es schon tun und diese ganze Umstrukturierung, Risiko auf uns nehmen, viele Altenpflegeheime sind wirklich schlecht ausgestattet mit Schutzmaterialien. Viele haben sich da auch schon angesteckt an Kolleginnen und Kollegen. Dafür dann so einen Bonus in Anführungszeichen zu bekommen, das ist einfach zu wenig. Da muss einfach dauerhaft mehr kommen. Und vor allem geht es ja nicht nur darum, dass es da um unser Einkommen geht und zu sagen, ja, wir wollen jetzt ordentlich Geld damit verdienen oder irgendwas, sondern es ist auch eine Frage dessen, wie will die Gesellschaft im Zweifel, dass sie krank werden, versorgt werden, weil sie möchten ja auch, dass genug Pflegepersonal da ist. Und da müssen eben Anreize gesetzt werden. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Es gibt natürlich die Möglichkeit, man macht es so oder versucht es so zu machen wie Armin Laschet und sagt, wir machen es mit Zwangsarbeit. Aber zum Glück haben wir auch noch ein paar Parlamentarier, die das durchschauen und auch mal so ein bisschen beleuchten, dass das vielleicht nicht der beste Weg ist, das Grundgesetz außer Kraft zu setzen für Pflegekräfte. Von daher finde ich schon, dass wir eben diesen Weg über die Anreize züglich Lohnsteigerungen gehen sollten.
Ja, erklär mal kurz Armin Laschet, was hat er genau getan und was hat dich da genau umtrieben?
Naja, das ist ja das Infektionsschutzgesetz, heißt es, glaube ich, in NRW, hat er einen Gesetzesvorschlag vorgelegt mit seiner Regierung und der sollte auch relativ zügig durchs Parlament gehen, am besten an einem Tag, also ohne große Anhörung von Sachverständigen und dergleichen. Und da gibt es halt einen Paragraphen, wo es darum geht, medizinisch und pflegerisches Personal, also alle Personen, die eine Ausbildung in einem Gesundheitsfachberuf gemacht haben, dass die Möglichkeit besteht, diese zu verpflichten bei der Bewältigung von Covid-19 oder anderen schwerwiegenden Infektionserkrankungen eben im Krankenhaus mitzuarbeiten. Diese Pflicht, im Krankenhaus mitzuarbeiten, ist aber per Definition nichts anderes als Zwangsarbeit. Und da geht es nicht darum, was ja auch manche entgegnen, dass wenn man im Krankenhaus einen Arbeitsvertrag unterschreibt, dann ist ja drin festgelegt, häufig, dass in einem Katastrophenfall oder so Arbeit angeordnet werden kann, das ist völlig klar. Aber da geht es ja auch darum, um Personen, die beispielsweise sich vor Jahren schon dafür entschieden haben, den Beruf zu verlassen, die jetzt vielleicht in einem vollkommen anderen Beruf arbeiten, die sollen dann tatsächlich verpflichtet werden, im Krankenhaus zu arbeiten, obwohl sie sich vielleicht bewusst dagegen entschieden haben.
Und wie will
Und da
man
wird
zwingen,
eben
will
dann
man die aus
auch,
der Wohnung ziehen?
ja, es ist halt eben die Frage, wie will man das praktisch umsetzen? Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Aber alleine schon dieser Gedanke dahinter, dass man wirklich jahrelang zugeschaut hat, wie diese Entwicklung immer weitergeht, immer mehr Patienten pro Pflegefachkraft, dass die Belastung immer weiter steigt, immer mehr aus dem Beruf rausgehen, immer früher der Beruf verlassen wird und dass man da nicht wirklich interveniert hat und jetzt so eine Maßnahme beschließen möchte, das zeigt einfach sehr viel über auch die Wertschätzung. Und deswegen kann ich dann auch so Maßnahmenpakete mit einmaligen Bonuszahlungen nicht ernst nehmen und muss dann natürlich auch Kritik beispielsweise an Verdi üben, die ja das schon als Maximalforderung genannt haben. Also die sind ja gerade im Altenpflegebereich. Die haben natürlich gesagt, dauerhaft bessere Tarifverträge. Gut, das ist auch schnell dahingesagt. Aber jetzt explizit in der Situation haben sie nur diesen einmaligen Bonus gefordert. Und ich finde, das ist auch schon viel zu wenig, was eine Gewerkschaft da an der Stelle fordert. Ich finde, Verdi hätte da deutlich mehr fordern müssen und eben beispielsweise so eine Zulage fordern müssen. Aber gut, haben sie eben nicht getan.
Okay, es gibt ja gerade irgendwie mehrere Ansätze, um irgendwie Pflegekräfte zurückzugewinnen oder überhaupt Menschen in der Pflege zu gewinnen. Hast du gesagt, halt, man müsste mehr bezahlen. Armin Laschet sagt, man müsste die Leute verpflichten. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, entweder Medizinstudierende oder Hilfskräfte dazu zu gewinnen. Was hältst du davon?
Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Also ich sage es so, wir sind natürlich dankbar über jeden, der uns irgendwie fachlich weiterhelfen kann. Man kann natürlich jetzt nicht jemanden irgendwie von der Straße, also jetzt nicht von der Straße lebend, aber jemanden irgendwen auswählen und sagen, der kommt aus einem vollkommen anderen Berufsfeld und sagen, du kommst jetzt mal mit auf die Intensivstation und hilfst uns. Also da gibt es fast nichts, was jemand machen kann, der keine Vorausbildung oder Kenntnisse hat, weil eben schon die kleinsten Sachen, irgendwelche Medikamente aufziehen oder weiß ich nicht, irgendwelche Sachen zur Hand reichen, da muss eben auch eine Kenntnis vorhanden sein. Wenn ich jemanden sage, bring mir mal das und das, dann muss er auch wissen, was ist damit gemeint. Und da gibt es extrem viele Materialien auf einer Intensivstation. Wenn derjenige dann erstmal eine Stunde verschwunden ist und sucht und überhaupt nicht weiß, was gemeint ist, dann ist das natürlich auch kaum eine Hilfe. Und auch beim Medikamenten aufziehen gibt es natürlich ganz viel Wissen, was man da haben muss, was darf mit was kombiniert werden. Und das ist eben so dass man da schon deutlich mehr Erleichterung hat, wenn man da wirklich jemanden hat, der eine Vorausbildung hat, der Fachwissen hat und natürlich jemand, der Medizinstudium in einem höheren Semester ist, der hat zumindest theoretisch schon mal so ein paar Grundkenntnisse. Und man muss es ja auch so sehen, einige Medizinstudierende haben ja auch vorher eine pflegerische Ausbildung gemacht. Also da gibt es ja durchaus auch viele mit Vorkenntnissen, die kann man natürlich gut einsetzen in dem Bereich, aber die ersetzen bei weitem eben keine Fachkraft. Und muss man sich dann auch fragen, ob es dann so sinnvoll ist, Geld in, also viele werden ja auch ganz gut für diesen Einsatz bezahlt, Studierende, ob es dann so sinnvoll ist, viel Geld für diese Studierenden auszugeben. Also ich gönne ihnen das auf jeden Fall, wenn die da helfen und dabei sind, dann bin ich der Letzte, der sagt, die sollen da keine gute Vergütung für bekommen. Aber es ist eben die Frage, ob man nicht stattdessen hätte eher eben diesen Weg der Zusatzvergütung gehen können und zu sagen, diejenigen, die jetzt hier einspringen und so an Fachkräften, die bekommen nochmal einen ordentlichen Zuschlag, gemeinsam mit denen, die natürlich schon da sind. Dann hätte man nämlich die Leute gehabt oder Leute gehabt, die mehr arbeiten, die sich auskennen, die Intensivmedizin oder Intensivpflege schon lange machen. Und da Studenten zu haben, denen man erstmal vieles von Grund auf beibringen muss, ist natürlich aufwendig und zunächst mal nicht wirklich eine Entlastung. Da ist halt die Frage, welchen Weg hätte man eher gehen können. Man kann natürlich auch beide gehen, aber zumindest den Weg der Mehrvergütung und Anreize für Pflegekräfte, den ist man bisher nicht so wirklich gegangen.
Der wäre auch langfristig am sinnvollsten, wenn man nach der Krise weiter die Pflege stärken möchte. Das ist klar.
Ja.
Ich möchte noch mal kurz auf die Politik zurückkommen. Und zwar nicht Armin Laschet, sondern andere Politiker wie Jens Spahn, Karl Lauterbach. Die haben ja in den letzten Jahren noch oft eine Reduzierung von Krankenhäusern, Krankenhausbetten, der Versorgungsüberkapazität zum Beispiel gefordert. Kleinere Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung zum Beispiel sollten geschlossen oder zusammengelegt werden, einfach um das Gesundheitswesen effizienter zu gestalten. Du bist jetzt, glaube ich, in einem Uniklinikum oder einem größeren Krankenhaus. Hältst du es denn für sinnvoll, nach der Krise zum Beispiel Kapazitäten zu bündeln, ohne jetzt Krankenhäuser schließen zu wollen, aber zumindest größere Zentren zu machen? Oder ist das jetzt in Zeiten der Krise, merkt man, dass es einfach ein falscher Weg gewesen wäre?
Ja, ich finde, man muss da halt differenzieren. Also ich finde schon, dass auch die Versorgung beispielsweise in größeren Flächenbundesländern auf dem Land gesichert werden muss und dass es da nicht darum gehen sollte, diese Kliniken zu schließen. Aber gerade wenn man jetzt zum Beispiel in NRW guckt oder auch in anderen größeren Ballungsgebieten, da gibt es ja teilweise Städte, wo zwischen den Kliniken nicht mal ein halber Kilometer ist und wo wirklich auf einem relativ kompakten Gebiet sehr viele kleinere Kliniken sind. Und das ist natürlich die Frage, ist das effizient, ist das sinnvoll? Und ich glaube tatsächlich, dass es ja schon sinnvoll wäre, auch Kapazitäten zusammenzulegen. Wenn ich mir überlege, ich habe eine Stadt mit 2 500-Bettenhäusern, dann hat jedes Haus eine interdisziplinäre Intensivstation und es gibt viele Doppelstrukturen. Wenn man jetzt beispielsweise statt 2 500-Bettenhäusern ein 1000-Bettenhaus hätte, da könnte man viel spezieller, viel spezialisierter Intensivmedizin machen, andere Dinge viel spezialisierter machen. Man könnte zumindest eine
Okay.
internistische, zumindest eine chirurgische Intensivstation. Und mit mehr Spezialisierung kommt ja meistens auch so, dass sich da auch mehr Fachkompetenz dann auf einem bestimmten Gebiet sammelt. Und das halte ich tatsächlich für sinnvoller und kann eben auch entlasten. Und natürlich lässt sich vieles in einem größeren Haus auch sage ich mal, nochmal an Organisationen auch verschlanken, was Warenversorgung und so angeht. Das ist immer besser, als wenn man so Doppelstrukturen hat. Und das lässt sich halt in manchen Städten, ich glaube, Köln ist da, glaube ich, auch ein ganz gutes Beispiel für, bis auf die Spitze treiben, wo dann total viele Krankenhäuser sind. Und das halte ich dann nicht für sinnvoll. Aber wie gesagt, was halt sichergestellt werden muss, ist die ländliche Versorgung, wo ja auch viele bei diesen Vorschlägen, beispielsweise, ich glaube, von der Bertelsmann Stiftung kam ja diese eine Studie, wo ja sich viele drüber aufgeregt haben und gesagt, wir müssen ja jetzt schon so weit zu einer Klinik fahren. Das finde ich, sollte gar nicht geändert werden, dass da noch irgendwie längere Wege die Leute auf sich nehmen müssen. Aber eben da, wo viele Kliniken auf einem Haufen sind, da muss man sich tatsächlich Gedanken machen, ob das so sinnvoll ist.
Das ist auf jeden Fall eines von Timos Lieblingsthemen. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar komplett was anderes und zwar die Menschen, die jetzt so gar nichts mit Pflege und Medizin zu tun haben. Was können die und wir tun, damit es der Pflege besser geht? Reicht Klatschen aus den Fenstern aus?
Also ich sag's mal so, ich weiß jetzt, ich kenne wenig Kollegen, die wirklich begeistert sind von diesem Klatschen.
Ja.
Ich sehe es einfach so, das ist eine Geste, die ist gut gemeint, hilft uns aber einfach nicht wirklich. Was man natürlich tun kann, ist sich an diese ganzen Sachen halten, die da vorgegeben werden, Kontaktverbot, also wirklich alles dafür tun, dass sich diese Infektion so langsam wie möglich verbreitet, um eben die Arbeitslast in der Klinik möglichst gering zu halten, was ja bis jetzt scheinbar auch ganz gute Erfolge zeigt. Also die Kurve flacht sich ja zumindest so leicht ab, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Das ist natürlich was, was man tun kann. Und was viele jetzt natürlich auch sagen, dass sie uns unterstützen, das würde ich mir natürlich dann auch nach der Krise wünschen. Also ich weiß noch, die letzten 1,5 Jahre waren so viele Menschen auf den Straßen, wenn es um Fridays for Future geht, was ich auch gut finde. Aber ich würde mir eben auch wünschen, dass ähnlicher gesellschaftlicher Druck eben auch für dieses Thema kommt. Natürlich auch für andere Berufsgruppen, die ebenfalls unterbezahlt sind und eine wichtige Arbeit für die Gesellschaft leisten, wo allgemein, glaube ich, einfach mal eine andere Art von Wertschätzung sich etablieren könnte in der Gesellschaft, dass man einfach jeden Job, der irgendwie was beiträgt, auch als einen guten Job sieht und nicht sagt, oh, bist ja Kassiererin, warum hast du nichts Besseres gelernt oder auch oh, bist in der Pflege, hat es nicht für mehr gereicht oder so, sondern einfach auch mal anerkennt, dass jeder dieser Jobs eine hohe Relevanz für die Gesellschaft hat und manchmal auch komplexer ist, als er auf den ersten Blick erscheint. Und eben dann sich auch dafür einsetzt, eben, dass wir bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen bekommen und das eben auch oder diese Forderungen eben auch auf die Straße bringt dann.
Okay, letzte Frage von mir. Alex, wie viel ist eine Pflegekraft wert?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Wenn man sich jetzt beispielsweise anguckt, wie die FFP-Masken sich vom Preis entwickelt haben mit 3000% Preissteigerung und das jetzt auf uns übertragen würde, dann müsste ich nicht mehr ganz so lange bis zur Rente arbeiten, da würde es bald reichen. Von daher kann die Gesellschaft, glaube ich, ganz froh sein, dass wir alle nicht so gierig sind wie die Maskenhersteller und nicht wirklich unser Preis am Markt gebildet wird, sonst wäre er mittlerweile, glaube ich, ziemlich hoch. Ich finde, dass das, um das jetzt mal ernsthaft zu sagen, also ich finde, ein Grundeinstiegsgehalt sollte schon deutlich höher liegen, als es jetzt liegt. Ich finde, wenn man bei einem öffentlichen Arbeitgeber arbeitet, einer öffentlichen Klinik, was jetzt dem Land, einer Stadt oder kommunal irgendwie getragen wird, dann sind die Einstiegsgehälter nach der Ausbildung, die sind schon relativ okay. Ich finde, es müsste dann eben nach Weiterbildung und bei Kolleginnen und Kollegen, die Erfahrung haben, deutlich höher liegen. Ich finde so, gerade der Altenpflegebereich, da müsste deutlich mehr kommen. Und es gibt jetzt so die Forderung, Einstiegsgehalt 4.000 Euro brutto. Finde ich, ist eine Hausnummer, kann man aber auch durchaus vertreten. Und das ist eben was, wo vielen erstmal so die Kinnlade runterfällt. Also 4.000, hallo, das verdienen total viele andere Berufe mit Studium nicht und sowas. Und das ist auch richtig, das stimmt. Und das ist eine hohe Zahl und man muss natürlich auch erstmal viel fordern und wenn man viel fordert, dann wird man auch nie bei der Forderung landen, sondern es pendelt sich ja immer irgendwo dazwischen ein. Aber man muss erstmal mit einer Zahl vorlegen und wenn man auch den internationalen Vergleich sieht, beispielsweise USA, die haben natürlich auch eine andere Ausbildungsstruktur und eine andere Verantwortungsübernahme, teilweise zumindest im rechtlichen Sinne. Wir tragen ja auch viel Verantwortung, auch wenn das rechtlich manchmal gar nicht so abgebildet ist. Aber das ist eben so dieser Wert der Pflegekräfte, der muss einfach anerkannt werden. Und was ich vorhin auch schon meinte, ist eben, da geht es ja nicht nur darum, dass es uns gut geht, dass wir am Ende das Geld auf dem Konto haben, sondern eben auch darum, wollen die Leute in ein paar Jahren noch eine gute Versorgung oder überhaupt erstmal eine gute pflegerische Versorgung im Krankenhaus haben, weil wenn wir uns jetzt die Krise angucken und gucken, wie jetzt wieder Personal verschlissen wird, wie da teilweise mit den Leuten umgegangen wird, dann müssen wir uns wirklich fragen, haben wir in 5 Jahren überhaupt noch eine gute Regelversorgung oder eine einigermaßen angepasste Regelversorgung in den Krankenhäusern? Weil viele jetzt auch sagen, das tue ich mir nicht mehr lange an. Ich werde entweder die Arbeitszeit drastisch reduzieren, ich werde aus dem Beruf aussteigen, ich werde mir was anderes suchen. Oder schon früher in Rente gehen oder was auch immer. Und dann kommen ja sowieso nochmal die geburtenstarken Jahrgänge, die jetzt demnächst in die Rente gehen. Da stehen wir sowieso vor einem Riesenloch, was die Anzahl an Fachkräften angeht. Und wir müssen irgendwie was tun, um die Attraktivität des Berufes zu steigern. Und der erste Schritt wäre natürlich ein deutlich besseres Gehalt.
Okay, also 3000% schaffen wir nicht, aber ein bisschen werden wir dafür kämpfen, auch hier im Podcast, dass wir den Wert der Pflege steigern können. Danke für das Gespräch, Alex.
Gerne.
Was ist dir hängen geblieben, Frederike?
Auf jeden Fall das Thema Bezahlung, dass eine Intensivpflegekraft, wo man ja schon allein weiß, dass Intensivmedizin irgendwie das komplizierteste ist in der Medizin, dass die, wenn die eine 2 Jahre Weiterbildung gemacht hat, und ich meine, das kann man mit einem Master vergleichen, der dauert ja auch in der Regel 2 Jahre, dass die dann nur 300 Euro mehr bekommt als das Einstiegsgehalt eines Intensivpflegers. Das musst du dir mal irgendwie überlegen. Ich meine, Masterstudierende kriegen definitiv mehr Geld als jetzt irgendwie Berufseinsteiger.
Ja, und auch das, was Alexander gesagt hat, wenn man jetzt auf der Straße Leute fragt, was sie denken, dass eine Pflegekraft verdient und man dann sagt 4.000 Euro, dass dann der Durchschnittsdeutsche wahrscheinlich sagen würde, was, so viel Geld für Pflege, für Arschabwischen im Grunde. Also Ja. Das so die einheitliche Meinung in Deutschland eigentlich ist, dass es ein einfacher Beruf ist. Und generell gilt das auch für viele Ausbildungsberufe, dass die sich selbst unterschätzen, unter Wert verkaufen.
Obwohl ich glaube und hoffe, dass durch die Corona-Krise da mehr Sensibilisierung für stattfindet, weil wir wissen alle, dass wenn ein Corona-Patient auf eine oder Patientin auf eine Intensivstation gelagert werden muss, dass es halt nicht irgendwie so ein bisschen Essenausgabe und Popo abwischen ist, sondern dass es halt echt krasse pflegerische Leistung ist mit diesen ganzen Beatmungsgeräten und dass da halt einfach vielleicht jetzt mittlerweile eine andere Sensibilisierung für da ist.
Ja, die Sensibilisierung in der Gesellschaft ist vielleicht da, aber wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es wahrscheinlich nicht nur die Gesellschaft ist, die sensibilisiert werden muss, sondern dann im Endeffekt die Tarifverträge müssen geändert werden oder
ja, richtig.
Ein Mindestlohn auf Bundes- und Landesebene muss geschaffen werden und Ja. Dann müssen dann die Pflegeheimbetreiber, die Krankenhäuser das Geld irgendwo herbekommen, ne? Also da muss Ja. Die Gesellschaft auch dazu bereit sein, das Geld zu zahlen und die Pflegeheimbetreiber, Krankenhäuser auch.
Wie kriegen wir es denn hin? Also wie kriegen wir das hin, dass Pflegekräfte alle 4.000 Euro kriegen?
Ja, nicht durch Klatschen.
Aber was muss dafür getan werden? Reicht, wenn Jens Spahn ein gute Pflegegesetz verabschiedet?
Das passt nicht mehr in unserem Podcast, aber wir laden Jens Spahn einfach mal ein und fragen.
Ist das jetzt das Gut. Ende oder? Ich will eine Lösung. Ich will jetzt hier eine Antwort von dir.
Ja, die Antwort gibt es jetzt hier nicht im Podcast. Das ist ganz
alles
einfach.
Voll unbefriedigend. Ey, wenn ich jetzt als Hörerin diesen Podcast hören würde, würde ich denken, wie ist denn das für ein Ende? Wir müssen jetzt mal ein Ende, also das ist voll unbefriedigend.
Ja, du kannst aber den Hörerinnen und Hörern nicht sagen, klatscht jetzt am Fenster oder schreibt einen Brief an euren Bundestagsabgeordneten in eurem Wahlkreis. Das wäre so eine Aktion, die man machen könnte. Mhm. Die würde aber nur wirken, wenn das jetzt 1.000 Leute machen. Also im Prinzip, wenn unsere 1.000 Hörerinnen und Hörer das jetzt machen würden, würde das was bringen.
Ja, okay, wir machen uns Gedanken. Und
du bist nicht überzeugt, ne? Gut, rüber. Dann Nein. Warten wir jetzt spannend.
Ja, oder die Leute vom Übergabe-Podcast, das wäre doch mal eine gute Idee.
Ja, liebe Grüße. Da können wir einfach mal zusammen quatschen und dann
die Genau, das
Pflege.
Sind die Pflegewissenschaftler. Vielleicht haben die eine Antwort für uns. Genau. Okay, ich sag bis die Tage und wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis die Tage und frohe Ostern.
Frohe Ostern. Ciao, ciao.
Ciao.